Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
Ich bin Doris Prisching, ihr hört Serienreif, den Podcast über die kriegerische Welt der Serien. Bei uns geht es heute um eine Serie von wahrhaft epochaler Größe, zu sehen im ORF. Es geht um Hunyadi. Und dazu eingeladen haben wir einen der Regisseure. Hallo, lieber Robert Dornhelm.
Hallo, schönen Nachmittag.
Liebe Grüße an dieser Stelle auch von meinem lieben Kompagnon Michael Steingruber, der heute hier leider nicht dabei sein kann, obwohl er es gern möchte. Epochal ist die richtige Bezeichnung. Diese Serie sprengt wirklich alle Ausmaße. Sie hat unfassbare 56 Millionen Euro gekostet. Es kamen mehr als 170 Drehtage zusammen, 10 Folgen, hunderte Komparsen, hunderte Pferde, gigantisches Filmset und die fähigsten Regisseure. Neben Robert Dornhelm waren das Orsi Nachipal und Attila Saas. Robert, bitte erklär uns doch kurz, worum es in Hunyadi geht.
Oi. Das ist eine sehr lange Geschichte, die einige Jahrzehnte erfasst, von seiner Kindheit bis er dann stirbt, also ein ganzes Leben. Es geht um mittelalterliche Geschichten über die Osmanen, die auf dem Weg zum Vatikan in Belgrad von unserem Helden Hunyadi aufgehalten werden, der gegen alle Umstände, nämlich eine viel kleinere Armee, es ihm gelingt, das osmanische Heer davonzujagen. Und als Dank hat der Papst dann bestimmt, dass die Mittagsglocken läuten, um dem Herrn Hunyadi die Danksagung des Papstes zu dokumentieren.
Eine klassische Heldengeschichte, kann man sagen. Die Serie basiert ja auch auf Romanen von Ban Mohr. Das ist ein ungarischer Schriftsteller. Showrunner war Balázs Lengyel.
Lengyel. Lengyel heißt eigentlich der Pole.
Und gedreht wurde in Budapest und Umgebung und in den FOD-Studios in Ungarn. Sehen kann man das jetzt auch auf ORF On. Es gibt einen internationalen Cast aus Österreich. Dabei sind Muratan Muslu, Laurenz Rupp und Cornelius Obonja. Die Hauptrolle spielt Gellert El-Kadar. Er spielt den Heerführer Janosch Hunyadi. Robert, was fasziniert dich an dieser Figur?
Ich komme aus einer Gegend, witzigerweise von wo auch der Gellert kommt, nämlich aus Rumänien. Die Rumänen behaupten, Hunyadi sei ein Rumäne, der ist hier in Transsilvanien, Hunyadoara, das ist ein Schloss, das es nach wie vor gibt. Und das liegt in Rumänien, im ungarischen Teil von Rumänien. Und wie gesagt, die Rumänen, ich bin dort geboren, haben immer gesagt, unser Held Hunyadi. Und die Ungarn sagen, unser Held Hunyadi. Die Serben sagen, unser Held Hunyadi. Obwohl er Serbe war er nicht. Aber mich fasziniert das nämlich, weil ich schon als Kind in einer Stadt gewohnt habe, wo es ein Hunyadi-Castle, ein Schloss gegeben hat. Und um deinen Mut zu beweisen als Kind, bist du in die kleinen Gräben gekrochen, wo angeblich tote Türken noch lagen. Es war auch eine Befestigung gegen das ottomanische Heer. Und als Mutprobe bist du da reingekrochen, 2-3 Schritte ins Dunkle und dann wieder schreiend herausgerannt und gesagt, dass ich glaube, ich habe einen Türken gesehen. Und das sind halt Kindheitserinnerungen. Und wenn man so ein Riesenspielzeug geschenkt bekommt, sozusagen, denn eine Armee zur Verfügung zu haben, Riesengeräte, 250 Mann Personal, die dieses Gerät auch bedienen können, 100 Pferde, das ist sehr viele Pferde, da muss man schon fast eine kleine Armee haben, um den Pferdemist wegzuräumen und sie zu tränken. Also für jedes Pferd brauchst du 2 Leute, die sich um die Pferde kümmern. Einer, der drauf sitzt, der andere, das hält und so weiter. Früher habe ich gern Aquarelle und kleine Bleistiftzeichnungen gemacht, aber seitdem ich irgendwie Blut geleckt habe mit großen Leinwänden, wo man viel Ölfarbe braucht und einen goldenen Rahmen, damit man irgendwie rechtfertigt, so viel ausgegeben zu haben, macht es mir Spaß, dieses große Spielzeug zu bedienen. Man kann also größere Fehler machen oder größere Triumphe feiern, je nachdem, was einem lieber ist. Lieber sind mir natürlich die Triumphe,
natürlich.
Aber es gelingt halt nicht immer.
Wie viel ist denn wahr und wo habt ihr euch künstlerische Freiheiten erlaubt?
Naja, wie ist es mit den historischen Büchern? Vieles davon ist ja von Leuten erzählt, die eine bestimmte Ausrichtung der Geschichte schon hatten. Denn die Historiker, die Chronisten der Zeit haben irgendeinem Herrscher gedient, dann der Nächste hat das missbraucht für seinen Herrscher. Und wir sind jetzt 600 Jahre danach. Wer weiß wirklich, was gerade passiert ist und wie es passiert ist? Ich finde, man muss die Essenz der Geschichte versuchen zu verstehen, das Herz an der richtigen Stelle zu haben, die Armen und die Verfolgten zu verteidigen und die anderen, die Unterdrücker, irgendwie mit einem kritischen Auge zu betrachten oder versuchen, halbwegs gerecht zu sein im Urteil. Also ich glaube nicht an Schwarz-Weiß-Malereien oder Zeichnungen, erst recht nicht an Gut und Böse, denn wenn du schon von Haus aus so dran gehst, wie Hollywood sich das natürlich immer wünscht, dass wir zittern, dass der Gute dann auch tatsächlich das bekommt, was er verdient und der Böse untergeht. Das ist nicht meine Betrachtungsweise, nie gewesen, obwohl es viel kommerzieller wäre, das gebe ich schon zu. Und manchmal will man schon irgendeinen Schuft an Leiden sehen, aber das ist nicht meine wichtigste Aufgabe. Mich sehr gefreut, dass in Ungarn der Muratan Muslu besonders gut ankam. Gerade in Ungarn hätte man sich erwartet, dass der Hunyadi, der schöne junge Mann mit dem wunderbaren Körper, alle Frauen betört. Aber es war der Sultan, der es den Frauen dort angetan hat. Und mich sehr gefreut, dass nicht er, er ist ja der Bösewicht in der Geschichte und kriegt die Frau des anderen, damit sie im Harem endet. Und trotzdem haben viele Damen dem sehr gerne zugeschaut, weil er menschlich dargestellt wurde. Politisch zwar völlig unkorrekt, aber als Schauspieler hat er ihn dreidimensional und nicht als Karikatur angelegt.
Was ist denn die Essenz von Hunyadi?
Es so auf einen Satz zu reduzieren, dass man zurückschaut und schaut, was wir aus der Geschichte nicht gelernt haben. Denn gelernt haben wir eindeutig nichts. Aber trotzdem so ein Besuch, um zu schauen, wie einmal so eine Völkerwanderung ausgegangen ist oder hätte ausgehen können, ist interessant. Man kann daraus Schlüsse ziehen. Es wohnen heute natürlich wesentlich mehr Türken in Wien und Berlin, als sie wohnen würden, wenn die da einmarschiert wären. Oder vielleicht nicht, ich weiß, okay, ist ja alles hypothetisch. Aber auf jeden Fall eine friedliche Belagerung ist auf jeden Fall sympathischer, als wenn es mit 100.000 Toten passiert wäre.
Wir haben schon gehört, es gab 3 Regisseure. Du hast die Folgen 1, 2, 7 und 9 gedreht.
Ich habe auch 10 gemacht. Allerdings hat man dann so viel nachgedreht und der Regisseur dort wollte unbedingt genannt werden. Und da ich schon genug Credits habe, habe ich ihm das gerne gegeben.
Alles klar.
Es war durcheinander.
Habt ihr euch die, warum habt ihr genau die ausgemacht, dass du die machst, die ersten
beiden? Also die
beiden?
Wahrheit ist so, ich habe zugesagt, dass ich 1 und 2 mache. Und dann waren die so zufrieden und haben mich ersucht, weil ich von all diesen Regisseuren der Einzige war, der Erfahrung hatte mit vielen Pferden und tausenden Komparsen. Ich hatte ja andere Filme gemacht, die doppelt so groß waren, bei Krieg und Frieden oder bei 10 Geboten. In Marokko hatten wir, glaube ich, 40.000 Komparsen. Nicht auf einmal, aber fast jeden Tag 2.000 Komparsen. Und dass man davon keine Angst hat, und nicht gelähmt ist, wenn man hin und weiß, dass ich eine Stunde überziehe, kostet das der Produktion 10.000 Euro und da zitterst du und machst Fehler. Und ich war da ziemlich gelassen und erfahren und dadurch hat man mir natürlich mehr vertraut. Und die Orschitz ist zwar eine sehr starke Frau, aber die Größe hat sie noch nie die Chance gehabt mit. Es ist eine militärische Operation fast. Es ist nicht nur inszenieren und schauen, dass die Schauspieler gut spielen, sondern du musst so diesen riesigen Apparat bedienen können, ohne in Panik zu geraten, wenn irgendwie Wetter sich verwandelt und du plötzlich statt Sonne Regen hast und dann improvisieren musst. Denn stehen bleiben kannst du nicht. Jede Minute überziehen ist sehr viel Geld und dann wirst du nervös. Wenn du 2-3 Mal so Schwierigkeiten hast, schauen sie dich schief an und traurig und sagen, wir gehen über Budget. Und aber mir vertrauen sie, weil ich all diesen großen Filmen nicht nur nicht über Budget ging, was eine wichtige Voraussage. Also, dass du den Stoff verstehst, setzt man voraus.
Da wird man dann gerne wieder gebucht, kann man sagen.
So ist es.
Und wie behält man den Überblick bei so einer großen Produktion?
Mit der Ruhe. Also bei mir, ich bleibe ziemlich ruhig. Ich bin nicht beeindruckt dafür, dass 250 Leute jetzt warten, dass ich als Nächstes sage, was wir jetzt drehen, sondern ich behalte mir die Ruhe und vergiss, dass so eine riesige Verantwortung auf meinen Rücken lastet. Ich betrachte es so, wenn es zu lange warten muss, dann gehe ich, trinke einen Kaffee. Aber
du sagst auch, es ist wie eine militärische Operation.
Ja, aber ich bin der König, nicht der General.
Okay.
Ich lasse der Regieassistent, für den ist es sehr nervenaufreibend. Regieassistenz ist schwieriger, sage ich jetzt offiziell für alle Regisseure, bei solchen Filmen noch viel anstrengender, wie Regie zu führen. Der muss das hinkriegen, dass die Leute da sind, wenn wir sie brauchen. Das ist bei 400-500 Mitarbeitern schon eine Belastung für den. Und ich vertrage Geschrei nicht. Also wenn der anfängt herumzubrüllen und Leute niederzumachen, was ich verstehe, weil ihm die Nerven durchgehen, sage ich noch einmal und du wirst ausgetauscht. Das sage ich bevor sie, und ich kenne die meisten eh schon über die Jahre. Aber Geschrei hat bei mir nichts verloren am Set. Dadurch ist, alle sagen, so ruhig wie bei dir, geht es bei den anderen nicht so. Aber ich glaube, wenn man anfängt, wie beim Militär herumzubrüllen, du kannst gern Dinge erreichen ohne Gebrüll. Wenn niemand brüllt, dann ist ein halblauter Satz verständlich. Wenn aber anfängt zu brüllen, muss es immer lauter und lauter gebrüllt werden. Und dann ist es die Stimmung nur scheußlich, sondern es wird auch nicht schneller dadurch.
Aber die Regieassistenz ist das eine, die brüllt und die man möglicherweise abstellen und austauschen kann. Aber es gibt ja, glaube ich, auch, oder es hat zumindest früher mal Schauspielerinnen oder Schauspieler gegeben, die auch dazu tendiert haben, manchmal irgendwie nervös zu sein, also aus der Aufregung heraus oder aus was auch immer. Ja. Und dann werden die auch lauter und werden auch hysterisch oder keine Ahnung. Er hat alles gegeben. Was machst du denn dann?
Nein, also in meiner Karriere ist es ein einziges Mal passiert, dass ich einen Regieassistenten ausgetauscht habe. Das war bei Spartacus, weil er auch die bulgarischen Extras, die Kleindarsteller, angebrüllt hat. Und ich habe ihm zwei, dreimal gesagt, tu das nicht. Und dann habe ich ganz ruhig gesagt, bitte verlass den Set. Ich musste natürlich jemand anderen vorher finden. Und das ist ganz leicht gegangen. Zwar ist die Gewerkschaft gekommen, für amerikanische Filme. Er hat mich auch irgendwie so militärisch begrüßt. Chief, na Chief, irgendwas hat er gesagt, Major oder so. Irgend einen hohen Rang hat er mir geschenkt. Und das ging nicht gut. Also, aber meine ersten großen Filme dieser Art habe ich in Amerika gemacht. Und dort ist es so, wenn dir einer gelingt, das war Anne Frank. Da haben wir den Emmy gewonnen und es war auch unzählige Komparsen und Team war auch ziemlich groß und in Prag gedreht für Disney. Und dann war ich als Großprojektmeister sozusagen Colonel oder General approbiert und ich bin dann eingeladen worden und die nächste Produktion war Spartacus, weil ich schon so was Großes gemacht habe und ich über Budget ging. Und da hat mich die Produzentin gefragt, have you done Greek or Roman before? Und ich habe gedacht, das ist irgendeine Schweinerei, die möchte das für mich irgendetwas. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich habe gesagt, wie bitte? Naja, mit römischen Soldaten.
Es gibt ja aber eben auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die dann auch möglicherweise dazu tendieren, Allüren zu haben oder sonst irgendwas. Und die kann man dann nicht so einfach austauschen. Wie gehst du damit um, wenn eine Schauspielerin oder ein Schauspieler mal laut wird am Set?
Das wird er nicht. Das besprechen wir, bevor sie engagiert sind.
Ah ja.
Dass ich gewisse Dinge erwarte. Das ist wirklich nicht oft passiert. Und die meisten, die ich engagiere, sind professionell. Und ja, manchmal geht ihnen der Nerv durch. Sie vergessen den Text und beschimpfen dann den Partner oder mich, dass wir schuld sind, weil wir da herumtun oder was weiß ich. Genauso wichtig ist, psychologisch damit umzugehen, wie als Regisseur. Also zurückzuschreien ist das Letzte, was man tut. Denn da wird es nur noch schlimmer.
Aber du bist der Chef am Set, das ist eindeutig. Du sagst, also das besprechen wir vorher. Was sagst du, wenn ich jetzt quasi eine Schauspielerin sein will an deinem Set, was muss ich beachten? Was ist ein No-Go? Was sind die Anforderungen?
Also das Erste ist, ich habe dich engagiert, weil ich dich toll finde und weil du für diese Rolle aus meinen Augen die Richtige bist, die Einzige, die das so machen kann, wie es mir vorstellt. Kannst du mit der Rolle fertig werden, gefällt sie dir? Obviously, wenn es soweit ist, hat sie schon gefallen, sonst würde sie mich ja nicht treffen. Als Zweites würde ich ihr sagen, du, wenn du einen Coach brauchst, der dir das vorspielt oder zeigt oder die darstellt oder erklärt, mach das vorher bitte. Denn wenn wir drehen, dann drehen wir. Es ist keine Zeit mehr, dort die Rolle zu erarbeiten. Die Rolle musst du verstehen. Denn mit dem Zeitdruck und den vielen Leuten herum, das ist nur Show. Wenn ich ihr jetzt vorspiele, was ich mir vorstelle, verdrehe die Augen bitte nicht so oder mach das so oder so. Das ist nur Show auf meiner Seite, wenn Presse da ist, zu zeigen, ich bin der Boss, ich zeige, wie es geht. Du musst den Leuten vertrauen, sie unterstützen. Wenn ein Fehler passiert, sie schützen. wenn sie irgendwie aus irgendeinem Grund das jetzt plötzlich ganz anders anlegen, wie wir es besprochen haben vorher, dann versuche ich das diplomatisch. Und wenn die untereinander Streit haben, weil sie sich gegenseitig fürchten, die Show zu stellen, der andere leuchtet und das spürt der andere, dann muss ich irgendwie eingreifen und versuchen, psychologisch das wieder so zu lenken, dass alle sich geliebt fühlen und alle merken, dass das Hauptlicht auf sie fällt und sie alle strahlen. Also mein Hauptverdienst, sagen die Leute, ist, dass es bei mir am Set ruhig zugeht, dass sie sich geliebt fühlen und geschätzt fühlen und nicht herumgeschrien wird, verunsichert. Es gibt Leute, die mit der anderen Methode auch Tolles erreichen. Ich sage nicht, dass meine die einzige ist. Also ich kenne einen irischen, eigentlich ist ein Schauspieler, Regisseur, Jim Sheridan, hat Oscar schon gewonnen, Mein linker Fuß. Und mit dem habe ich einen Film entwickelt und wir haben Proben gehabt und der hat alles vorgespielt. Also so bin ich nicht, vielleicht weil ich es nicht anders kann. Ich will es auch nicht können. Ich will Beobachtung, versichern, unterstützen. Brenda Blethyn, mit der ich auch schon 2 Filme gemacht habe, Oscar-Gewinnerin, englische, tolle Schauspielerin, hat mir einmal gesagt, Robert, why don't you ever tell me it's shit what you just made? I said, Brenda, I would never dare. Das ist nicht mein Stil. Ja, aber komm, sag's doch, einmal wenigstens, dann fühle ich, dass du ehrlich bist. Denn oft mache ich eine Scheiße und das solltest du auch gelegentlich sagen. Das würde mich irgendwie antreiben, besser zu sein.
Und hast du es gesagt?
Ich habe es nie gesagt. Ich habe es nicht über die Lippen gehabt, weil es immer gut
nicht
war.
Nicht notwendig,
aber
oder?
Aber ich habe gesagt, du hast dich da versprochen, mach den Satz. Ah, okay, mache ich, ja, gut.
Wie bist du als Regisseur mit diesem Reichtum umgegangen? War es genug? Du hast schon gesagt, du hältst das Budget ein, aber trotzdem kannst du sagen, ich hätte eigentlich immer noch mehr Geld gebraucht, um das so umzusetzen, wie ich mir es gewünscht hätte. Oder hat es gereicht?
Ehrlich gesagt, ich hätte es auch für ein Drittel weniger genauso hingekriegt. Aber wenn du mit verschiedenen Firmen arbeitest, kanadischen, ungarischen, deutschen, österreichischen, und jeder will irgendetwas und du weißt, es ist genug, das muss fertiggestellt werden, so oder so. Weil wenn du einmal 50 Millionen drin hast, wirst du nicht wegen ein paar Hunderttausend am Ende plötzlich zu sparen beginnen, sondern es muss anständig fertiggestellt werden. Hier das Einzige, wo ich mir vielleicht mehr Know-how, nicht unbedingt Geld gewünscht hätte, sind bei den Visual Effects. Die könnten aus meiner Sicht, wie die es gesehen haben, denen fällt es nicht auf, aber ich bin ja ein selbstkritischer Mensch und wenn mir etwas nicht gefällt, sage ich es auch. Und dort hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass da mit mehr Know-how gearbeitet worden wäre, obwohl sicherlich sehr viel Geld dafür ausgegeben haben.
Was waren denn für dich die größten Herausforderungen bei der ganzen Filmarbeit?
Ja, das Wichtigste ist, dass es nicht in Schwarz-Weiß-Malerei sich reduziert, sondern dass alle Seiten irgendwie mit Respekt behandelt werden und dass dann nicht plötzlich sagen, ja, verdammten Osmanen, die haben die Frauen vergewaltigt, geköpft, umgebracht und das sind die Bösen und die anderen sind die Helden. Also diese Zeichnung von gut und schlecht ist nicht so ausgefallen, wie vielleicht sich welche das gewünscht hätten, damit es klarere Verhältnisse gibt. Aber das war eine Sorge, das zum Glück merkt man nichts von dieser Absicht, war auch angeblich nie da, was ich auch gern glaube, weil ich gesagt habe, wenn ich merke, es artet zu irgendeiner Propagandasendung, dann will ich damit nichts zu tun haben und das hat man mir versprochen, dass das nicht so ist und das war auch so.
Das muss man jetzt ein bisschen erklären. Also man sagt, das ist gedreht worden in Ungarn, also sprich in Budapest. Die ungarische Filmproduktionsgesellschaft gilt als stark gelenkt. Es hat Bedenken gegeben oder es gibt die Bedenken, dass sich das Ganze um einen Propagandafilm handelt, weil eben halt auch Nationalheld und Nationalstolz. Da gibt es einen tapferen Kämpfer, der Eindringlinge an den Grenzen des Landes abwehrt und sich gleichzeitig gegen die Intrigen feindlich gesinnter europäischer Großmächte behaupten muss und man könnte da sozusagen Anklänge an den Rechtspopulisten Viktor Orban auch heraushören oder heraussehen. Warst du dir im Vorhinein dessen bewusst, dass es diese Gefahr gibt und wie hast du für dich gesagt, ich kann mich darauf einlassen, ohne dass ich mich zu Propagandazwecken missbrauchen lasse?
Ich freue mich über diese Frage, ich habe sie natürlich erwartet.
Natürlich.
Und ich habe von Anfang an gesagt, also wie sie es mir angeboten haben, war ich hocherfreut, so eine tolle mittelalterliche Geschichte zu erzählen, denn für mich ist er ein Rumäne, nicht ein Ungarn, to begin with. Ich habe dem Jan Meuter, der mich engagiert hat, der mir da gut zugeredet hat, denn am Anfang war ich, ich weiß das nicht, nichts für mich, aber Hunja, die hat mich immer interessiert, wegen meiner eigenen Geburt. Und ich habe gesagt, wenn das aber so ungarische Propaganda ist, um zu zeigen, Ungarn war immer da, um Europa vor den bösen Muslims zu schützen, bin ich am nächsten Tag weg, beziehungsweise ich fange es gar nicht an. Und da ist mir hoch und heilig versprochen worden, dass da null Absicht ist. Dieser Film, Drehbücher sind vor über 10 Jahren, haben sie sie begonnen, da war dieser nationalistische Trend in Ungarn noch gar nicht vorhanden. Und dass einer der Autoren jüdisch ist und anti-Muslim, jetzt drüber denk, vielleicht ist es sogar, aber das war es hundertprozentig nicht. Also von den Autoren und den Mitarbeitern habe ich eigentlich kaum irgendeinen Orban-Verfechter oder nationalistisch gestimmten Menschen kennengelernt. Und das Versprechen, dass das mit heutiger Politik nichts zu tun hat, ist voll respektiert worden. Also ich habe null Einmischung aus politischer Seite gehabt. Hätte man bei Krieg und Frieden auch sagen können oder bei Moses, also bei all meinen großen Filmen. Und was wäre geschehen, wenn der Herr Kickl hier jetzt regieren würde? Würde das Burgtheater zumachen und sagen, für diese Regierung spielen wir nicht? Also diese Sorge, ich weiß, das ist von einigen aufgegriffen worden, wir machen Propaganda für Orban, das ist unsinnig. Denn ich wäre der Erste gewesen, der sofort den Hut draufgeschmissen hätte. Er hat gesagt, ich arbeite nicht für den, ich lese dieses Buch, im Buch sehe ich null nationalistische Motive in denen, die ich verfilmt habe. Und beim Dreh hat kein Mensch mir je gesagt, mach den mehr irgendwie christlich oder anders wie. Im Gegenteil, ich habe, es sind Sachen drin, die in Ungarn strengstens verboten sind, wo ich gesagt habe, wie kommt sie damit durch? Es sind lesbische, grafische Szenen, wo Frauen Sex miteinander haben und man sieht alles. Ich war ja in Ungarn bei der Premiere dabei, das war drinnen. Und da war der Premierminister, nicht der Orban, sondern der, weiß nicht, wie der heißt, war bei der Premiere. Die Premiere war in Ungarn vor ein paar Wochen in einem wunderbaren Saal, und zwar im Béla Bartók Musiksaal, was sehr klasse und anständig und alles andere als nationalistisch aufgezogen wurde mit klassischer Musik. Und also das war hoch anständig im Sinne, es ist nicht missbraucht worden vor irgendwelche politischen Kundgebungen oder nationalistischen. Und die Liebesszene der zwei Frauen war voll da. Dafür ist es ein Gesetz, dass das ja nicht für Kinder gezeigt werden darf oder dass man im Fernsehen oder öffentlich keine lesbischen oder homosexuellen Darstellungen zulassen wird. Und das sind in diesem Film vom Ungarischen Tat mitfinanziert sehr wohl drin. Also es ist schon etwas komplexer, so schwarz-weiß, wie man das betrachten will, dass eine gute Geschichte dabei rauskommt. Für euch Journalisten, verstehe ich, würde ich auch wahrscheinlich als ehemaliger Journalist auch dahinter gehen. Aber das kann ich versichern. Also meinerseits gab es keine Interference und ich habe machen können, was ich wollte. Im Gegenteil, ich war einer, der gesagt hat, da gehen wir ein bisschen zu weit.
Ich komme nochmal zurück zum sehr unromantischen Ungarn als Drehort. Ja. Es gibt ja wohl auch einen Grund, warum das in Ungarn gedreht worden ist, weil die anscheinend wirklich da, was die Infrastruktur betrifft, sehr, sehr gut aufgestellt sind. Du hast mal gesagt, dass Österreich bzw. was Wien im Vergleich dazu ist, völlig uninteressant, und so ein Großprojekt zu drehen, ist komplett unmöglich in Wien. Da brauchst du große Ausstattung, du brauchst große Infrastruktur, und das ist in Budapest vorhanden. Kannst du mal kurz erzählen, was sich da alles so vor Ort abspielt, was da so los ist?
Also Ungarn und Budapest ist auf der gleichen Ebene wie Hollywood. Es gibt Studios, die mit Hollywood-Studios völlig mithalten können. Es gibt fast schon zu viele. Es gibt mindestens 4 große Studios. Das neue staatliche, wo wir gedreht haben, in Furt, so heißt es, haben sie, glaube ich, 4 große Hallen dazu gemacht, aber alles so 20.000 Quadratmeter und mit allen technischen Tricks, so eine Wand, Videowand, wo man alles dazu komponieren kann. Also State of the Art, das Neueste, was es am technischen Gebiet gibt. Es gibt die Handwerker, die bei uns schon gar nicht mehr vorhanden sind, die Bauarbeiter, die Leute, die mit Gips, mit Plastik, mit all den verschiedenen Mitteln arbeiten können. Handwerksleute, die es bei uns schon kaum mehr gibt, Perückenmacher, Lederarbeiter für Kostüme. Richtig alt, die traditionelle Filmkunst. Und die neue Technik haben sie auch. Die Korda-Studios zum Beispiel. Riesenstudios mit sehr, sehr vielen schon existierenden Gebäuden, die man leicht umbauen kann für eine andere Epoche, die man verkleinern und vergrößern, je nach Bedarf. Und es gibt einen Riesenpool von Extras, die schon gewohnt sind, so zu arbeiten. Es gibt einen Riesenfundus für Kostüme. Es gibt natürlich ein Orchester, was die Hälfte kostet wie in Wien oder vielleicht noch weniger, wo viele Leute hingehen, obwohl Wien auch sehr gut ist. Wien gibt es das Rosenhügel-Studio, wo ich auch schon gearbeitet habe, sowohl für österreichische Produktionen auch wie für amerikanische. Hans Zimmer tut zum Beispiel oft da aufnehmen, weil es von der Qualität so gut ist. Und was wir hier zu bieten, da haben sie nicht Studios, sondern Originalschauplätze. Und nach 20, 30 Jahren ist man auch hier drauf gekommen, dass es eine Wirtschaftsförderung schon sinnvoll ist, denn alle ringsherum haben das. Und dadurch hat sich Prag und Budapest sehr viel mehr entwickeln können über die letzten 20 Jahre, weil dieses Incentive, 30-35% sogar manchmal, für eine Produktion vom Staat retourniert zu kriegen, bei einem 20-Millionen-Projekt, das ist kein großes, da kriegt man aber 6 Millionen zurück vom Staat. Das ist schon ein Unterschied, ob das stattfindet oder nicht.
Aber jetzt noch eine Frage dazu. Ja. Regie zu führen oder als Regisseur, spielt es für dich eine Rolle, einen Film zu drehen, wo man sagt, das ist eigentlich nicht mehr in einem demokratischen Land, in einem engeren Sinne?
Also ich habe Ungarn alles andere als undemokratisch empfunden in meiner Zeit dort. Und fast alle Mitarbeiter, die ich mit denen ich zu tun hatte, waren total liberale, kritische Menschen, die auch keine Angst hatten zu reden. Also wenn es wirklich so wäre, ja, gewisse Dinge in gewissen Institutionen sind nicht demokratisch und da werden sie darauf aufmerksam gemacht und auch bestraft. Also sie sind nach wie vor EU-Mitglieder und gelten als demokratisch. Aber wer sind wir, um es zu urteilen? Wir leben in einer Welt, also ich bin ja auch Amerikaner. So wenn ich mich über den Orban aufrege und nicht über den Herrn Trump und den Herrn Musk oder hier über den Herrn Kickl, ja, es ist eigentlich ähnliche Verhältnisse. Und es ist immer gut, einen Feind zu haben, dem man alles Mögliche in die Schuhe schieben kann. Ich bin kein Orban-Fan, das muss ich laut und klar sagen. Und es ist nicht so, dass ich den jetzt verteidige. Aber er ist um nichts schlimmer wie einige seiner Freunde, die er jetzt gerade bei sich hat. Beziehungsweise der Herr Trump schätzt ihn ja auch sehr.
Ja, das Dilemma ist ja offensichtlich. Du dürftest dann, auch wenn es nach dieser moralischen hohen Ambition ginge, dürftest du auch keine Filme mehr in Hollywood drehen, solange Trump.
Zum Beispiel, ja. Ich habe einen Film über den Karajan gemacht und haben sich eine beschwert, ja, der Nazi hinher. Und dann habe ich den ehemaligen Bundeskanzler Schmidt dazu befragt, war er jetzt ein Nazi? Er hat gesagt, Kunst braucht Brot. Und sein Brot war das Orchester. Und er war ein verbissener, in erster Linie Musikliebhaber, der unbedingt das Orchester formen wollte. Und ich respektiere ihn als Musiker und dazu hat er Brot gebraucht. Ohne Orchester hätte er nicht dirigieren können. So habe ich mir gemerkt irgendwie. Nicht, dass ich unbedingt für Herrn Hitler jetzt Filme machen wollte, à la Riefenstahl.
Aber Brot braucht der Robert Dornheim auch.
Der Film, den ich mache, braucht das Brot. Das ist ja Brot. Es ist das Riesenspielzeug, das ich brauche, um eine Illusion herzustellen, eine große Illusion. Kleine kann man auch mit dem Telefon machen. Ich mache das auch regelmäßig jetzt. Der Extrem ist mein Telefon. Damit habe ich sehr viel dokumentiert in letzter Zeit. Und von der Bildqualität ist es, wenn du was Wichtiges zu erzählen hast, reicht das völlig.
Du hast schon gesagt, du bist amerikanischer Staatsbürger. Was bedeutet
Doppelstaatsbürger.
Doppelstaatsbürger. Was bedeutet Trump für die Filmwelt, für Hollywood?
Ja, er wird in Hollywood ja gehasst. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die für ihn sind wenige. Mein Nachbar zum Beispiel, der mag ihn. Mel Gibson heißt mein Nachbar. Aber der ist sonderbar. Aber ich würde sagen, 99% von Hollywood ist sehr anti-Trump eingestellt. Und ich kenne auch, ja doch, ich kenne schon einige, die sagen, dass die Demokraten versagt haben und das hätte gar nicht so passieren dürfen. Aber sie sind natürlich ihm trotzdem kritisch gegenüber, aber sie meinen, das ist die Schuld der Demokraten, dass das so an die Macht kam.
Aber Hollywood generell geht es ja im Moment, glaube ich, nicht ganz so gut als Filmmetropole generell. Also die hat jetzt einige Probleme. Ich habe gelesen, es hat eine Protestaktion gegeben mit dem Slogan We make Hollywood nicht great again, sondern we make Hollywood Hollywood again. Also die Filmmetropole generell hat an Boden verloren, natürlich auch durch den Dreh, durch die Produktionen, die in ganz viele Länder ausgelagert worden ist, unter anderem eben auch nach Europa, nach Ungarn, nach Tschechien, weil es eben so viel günstiger ist. Und da haben sie sehr viel an Fläche verloren.
Ich war ja selber geblacklistet, weil ich viele amerikanische Filme nicht in Amerika gedreht habe. Die mussten mich vor der Gewerkschaft oder meiner eigenen rechtfertigen. Wir haben die Filme alle in Kanada gedreht, aber ich habe damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Das wird dort gedreht, weil es dort um 30% billiger ist. Und diese Fernsehfilme, die ich dort gedreht habe, die meisten in Toronto und in Montreal. Und kein Mensch hat mich gefragt. Wir drehen dort. Das war's. Du hast kein Mitspracherecht gehabt, wo die Firma ihre 5-6 Millionen Dollar, das waren so Fernsehfilmbudgets. Entweder oder möchtest du nur 12 Drehtage oder 3 Wochen ist günstiger, dann kannst du die Geschichte gut erzählen. Oder du kannst im Studio bleiben und dann kriegst du 12 Wochen und nur 8 Stunden am Tag und bla bla bla. All die Gewerkschaftsbestimmungen. Dein Film wird natürlich nicht so gut und es muss schneller und billiger gemacht werden, weil hier die Preise um so viel höher sind. Aber du wirst eh nicht gefragt, daher ist es eh nur theoretisch.
Aber wie beobachtest du es? Liegt Hollywood da nieder? Hat es eine Zukunft oder wie schätzt du es ein?
Wenn man Hollywood so gewisse Fernsehprogramme, tägliche Shows und so, die, wo ein Set dort bleibt ein Jahr lang und dort kannst du es machen, das wird sicher immer funktionieren. Aber die Zeit der großen Spielfilme, wo du 100, 150 Millionen Dollar für einen Film ausgibst, in Hollywood sind, glaube ich, gezählt oder fast vorbei. Wie auch die regulären kleinen Filme, die in die Kinos noch kommen, bevor sie gestreamt werden oder im Fernsehen zu sehen sind, ja auch schon gezählt werden können. Die meisten Leute können sich bei guten Fernsehbildern und guten Ton das ja zu Hause anschauen und das gemeinsame Erleben im Kino, wo es nach Popcorn riecht und der Boden weich ist und angenehme Sätze da sind und du dich freust über das Gelächter oder das Jauchzen oder die Tränen, die über den Fußboden rollen, das gibt es kaum mehr. Also ich erlebe es kaum mehr, denn die Filme, die groß ins Kino kommen, schaue ich mir eigentlich ganz selten an, die Blockbusters, wo du die 10. Folge von Star Wars oder irgend so ein Blödsinn, eine Vermarktung einer erfolgreichen Kommerzserie anschaust oder neue ähnlich gepushte, du vom Hamburger Pizza Hut bis zur in jeden Medien gepushte Ware, es ist eigentlich eine Ware, dann anschaust, interessieren mich weniger. Oder? Entweder schaue ich sie nie an oder irgendwann, wenn sie im Fernsehen laufen.
Wie geht es dir denn nach so einem Großprojekt? Gibt es da eine Erschöpfung oder ein schwarzes Loch, in das du hineinfällst? Sinnkrise oder wie
gehst du nach jedem Film ist ein Riesenloch, weil du gewohnt bist, um 5 in der Früh aufzustehen und bis Mitternacht zu arbeiten und dich freuen und auf einem High bist, auf einem Trip, der wunderschön ist, wo du irgendwie in einem Film selber lebst, in dem Film, den du machst. Und wenn du damit aufhörst, ist es so wie den Boden unter den Füßen wegreißen. Nicht lustig, nein. Also ich arbeite lieber, als dass ich auf die nächste Arbeit warte.
Die Dreharbeiten waren ja für dich von einer Tragödie überschattet. Der Brand in Los Angeles hat dich unmittelbar betroffen. Was ist da passiert und wie ist die aktuelle Lage?
Das war leider nicht so. Da war ich schon in Los Angeles. Das war 6 Monate, nachdem ich abgedreht habe, war ich zu Hause in Los Angeles, habe mich meinen Obstbäumen gewidmet, die gerade voll waren mit, ich glaube, die größte Ernte, die ich an Avocados und Zitrusfrüchten hatte. Und immer gewartet, soll ich die Avocados jetzt schon pflücken und in einem Sack reifen zu lassen oder soll ich sie noch ein paar Tage am Baum hängen? Und ich war da und habe mich eigentlich sehr gut erholt. Und dann kam das Feuer, das erste Feuer. Wir sind evakuiert worden, furchtbar. Und das Feuer kam bis zur Haustür, hat das Haus in Ruhe gelassen. Alles ringsherum abgebrannt. Und 3 Wochen später kam eine Verständigung, ein Alarm, große Windböen. Bitte nicht beim Fenster stehen, weil es könnte passieren, dass die Fenster bei 100 Stundenkilometer Winden brechen und dass wir uns nicht mit dem Glas da verletzen. Ein paar Stunden später kam das Feuer. Wind blieb auch, aber natürlich mit so viel Feuer dazu. Und wir sind wieder evakuiert worden und wir haben gesagt, ja, vielleicht haben wir wieder Glück, wieder fast nichts mitgenommen. Meine Frau hat noch gesagt, bring den Petrus 82er. Den wollten wir seit eh und je immer trinken. Das ist ein Wein, der viel zu teuer war, um ihn zu trinken. Und ein guter Anlass muss her, damit wir diesen öffnen. Hat einen Wert von 15.000 Dollar, muss ich dazu sagen. Ich habe es geerbt und so. Und ich habe gesagt, Blödsinn, in meine Flasche Wodka mit, denn im Auto würde ich nicht den Petrus 82er, werden wir warten, ob es brennt oder nicht brennt.
Du hättest auf deine Frau hören sollen, wie immer.
Ja, ja. Und ja, wir haben also den Petrus dort gelassen und auch alle anderen Weine. Und wir sind aber nochmal raufgefahren, denn um 6 am Nachmittag sind wir evakuiert worden. Bis 11 hat nichts gebrannt. Ich habe gesagt, fahren wir schnell. Niemand hat uns aufgehalten, obwohl die Straße voll war mit Feuerwehr, das, jenes. Und es ist eine prominente Straße, weil 3 berühmte Schauspieler dort wohnen. Ich bin nicht der Berühmte, die anderen sind der Berühmte, ich gemeint habe. Aber wir sind nochmal raufgefahren, wir haben der Feuerwehr gesagt, die auf unserer Straße ein Lokal hat, also eine Feuerwehrstation. Ihr könnt es hinten rausfahren, denn das letzte Mal, das Haus ist zum zweiten Mal abgebrannt. Vor 30 Jahren ist es schon einmal abgebrannt. Und wir haben gesagt, damals hieß es, sie haben Angst gehabt, dass sie da in der Sackgasse stecken bleiben und selber abbrennen mit den Feuerwehrautos. Wir haben gesagt, nein, wir haben uns versichert, es gibt einen Weg runter zum Meer. Und es ist offen, ihr könnt da runter. Und außerdem ist unser Schwimmbecken voll. Vom Mel gibt es nicht nur Schwimmbecken voll, sondern er hat auch ein Wasserreservoir mit, weiß nicht, 100.000 Litern, also ein Riesending. Die sind nie raufgefahren. Also wir haben Bilder, weil wir alle Kameras haben. Wir haben sie ja verfolgen können. Dass dann das Feuer näher kommen sind, plötzlich war es vorbei, weil sie nicht gekommen sind, weil das abgebrannt ist. Also ziemlich traurig. Es ist c'est la vie.
Und jetzt?
Jetzt natürlich hat uns die Versicherung, nicht nur uns, sondern 35.000 anderen Haushalten, 2 Möglichkeiten gegeben, $120.000 im Jahr zu zahlen, weil sie sich nicht kündigen können so, nachdem du 30 Jahre oder noch länger bei der gleichen Firma dich versichert hast. Wie hast du gekündigt, weil du hast die 100.000 nicht ausgeben wollen, dummerweise. Im Nachhinein hätte ich es natürlich tun sollen. Und so kriegen wir nur was der Staat. Es gibt California Fair Plan, heißt es. Du kriegst nur das Minimum vom Staat, das du kriegst. Das ist nicht wenig, aber die Hälfte von dem, das du brauchen würdest, um das Haus wieder so aufzubauen, wie es war. Geschweige denn jetzt die persönlichen Dinge, die du nie wieder kriegen wirst. Aber jetzt vom materiellen Wert können wir ein Haus bauen, das halb so groß ist. Mir würde es völlig reichen, ehrlich gesagt. Ich brauche sogar noch weniger. Und dann noch weniger und dann brauche ich überhaupt nichts mehr bald. Aber so, ja, so ist es.
Na und macht ihr es?
Jetzt, meine Frau will das machen für meinen Stiefsohn, denn der möchte schon dort, meine Frau ist dort aufgewachsen, auf dem gleichen Grundstück. Und dadurch hat es für sie einen sentimentalen Wert, aber die nächsten 5-6 Jahre wird es dort nicht lustig sein, weil auf dem Weg zu unserem Haus sind 400 Häuser abgebrannt. Jetzt muss man sich vorstellen, was das heißt, Schutt wegräumen, weil das dauert mindestens ein Jahr. Weil natürlich so viele Giftstoffe da drin sind. Zum Teil sind die Häuser 40, 50 Jahre alt. Und da hat man natürlich mit Baumaterialien gebaut, die heutzutage Asbest und sonstige giftigen Stoffe, wenn sie abbrennen, noch giftiger sind. Und da kommt das Militär mit Spezialfahrzeugen, die den ganzen Dreck hier wegräumen. Und dann werden viele Fundationen, also das Zement, neu gemacht, weil die alles, witzigerweise, die Hitze hat die geborsten. Und da müssen die Fundamente neu gegossen werden. Man weiß, wenn so Zementautos kommen, der Reihe nach bei 400 Häusern, wird der Verkehr dort völlig zum Stillstand kommen und unerträglich sein, laut, stinkig. Also ob man da jetzt unbedingt leben wird wollen die nächsten paar Jahre, ist fraglich. Also bin ich ein bisschen so ein Herumzieher, bin da und dort, bei Freunden viel, aber ich komme viel herum und muss halt entscheiden, wo ich die nächsten paar Jahre am besten aufgehoben bin.
Du trägst es sehr tapfer, habe ich den Eindruck.
Das letzte Mal, wo es abgebrannt ist, ich habe das von meinem Schwiegervater gelernt. Er hat so in die Asche geschaut. Das war eine schönere Asche damals, weil das Haus ganz aus Holz gebaut war. Diesmal hatten wir recht viel Metall und sehr viel Glas. Und es ist so, als hätte das Haus sich gewehrt. Es ist so verbogen. Es ist keine schöne Leiche. Das alte war Asche. Aus der Asche ist was Neues gewachsen. Und der hat so traurig geschaut, gesagt, naja, war längst überfällig. Ich habe schon länger nicht mehr aufgeräumt. War sein Kommentar. Das hat mich sehr beeindruckt. Daher bin ich jetzt auch etwas entspannter. Man kann ja nichts mitnehmen. Und zurückschauen soll man nicht. Und jetzt schaue ich halt ein bisschen nach vorn und links und rechts.
Nach vorne schauen ist immer gut. Was ist dein nächstes Projekt, mit dem du dich beschäftigen wirst?
Michael Köhlmeier und ich haben miteinander geplaudert, lange geplaudert. Und dann hat er mein Geplaudere in ein Buch verwandelt. Und das heißt Michael Köhlmeier, Robert Tornhelm, ein Roman nach einer Biografie.
Gut, dann sage ich vielen herzlichen Dank,
lieber
Robert. fürs Kommen. Ja, und das war es auch schon wieder mit der neuen Folge von Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine knackige 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir verabschieden uns und danken Christoph Neuwirth an den Reglern und sagen bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.